Jetzt darf ich reden, klar.
Sorry.
Ja, worauf du dich verlassen kannst, wir haben soeben vorgeführt bekommen, dass es seltener Sachen gibt, auf die man sich verlassen kann. Die Idee zu diesem Gottesdienst und zu diesem Thema ist uns gekommen auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise vor einigen Monaten. Und gestern habe ich Fernsehen geguckt und ich dachte, noch nicht mal auf die Wirtschaftskrise kann man sich verlassen. Weil da haben sie einen Bericht gebracht über die Politiker, die jetzt die Boni begrenzen wollen. Und dann haben sie nochmal einen Schwenk gemacht nach London, wo sich die Boys von der Börse getroffen haben. Und die standen da ganz relaxed, haben Bier getrunken und haben gesagt, ah ja, also die Krise, die ist vorbei, jetzt kann man wieder Geld verdienen. So kann es einem gehen. Noch nicht mal auf die Wirtschaftskrise ist Verlass. Aber Rolf sagte es ja schon gerade eben, viele Menschen haben sich auf die Marktwirtschaft verlassen und auf todsichere Anlagemodelle und sind ganz schön auf die Nase gefallen. Sie standen plötzlich vor dem Nichts. Was soll jetzt werden? In einer Gesellschaft, sagen wir in Amerika, wo es gar keine oder wenig nur öffentliche Renten gibt, wo jeder für sich selber sorgen muss. Und auch bei uns ist es natürlich ein Thema. Zwar haben wir die Rente ist sicher, hat mal jemand gesagt, aber so ganz sicher weiß man nicht. Alles ist ziemlich durcheinander geraten in den letzten Monaten. Krise. Krise bedeutet, da ist was, auf das man sich nicht mehr verlassen kann. Man hat sich auf etwas verlassen, es bricht weg. Etwas Wesentliches bricht weg. Ich meine, was jetzt gerade eben vorgeführt worden ist, so ein Sketch, ob der jetzt aufgeführt wird oder nicht, ist schade, wenn der nicht zustande gekommen ist. Sind wir alle traurig und gehen mit langen Gesichtern heim? Vielleicht, aber man kann es verschmerzen. Nur hier geht es um Wesentliches, das wegbricht. Die Grundlage, die Basis für unsere Zukunft bricht weg, weil man sich nicht mehr auf das Materielle verlassen kann. Wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen Geborgenheit. Also es gibt einige Leute, die brauchen es nicht. Sie leben unbekümmert in den Tag hinein. Aber das ist ein relativ geringer Prozentsatz. Ich denke, für weitaus die meisten ist das schon ein Thema. Was wird eigentlich morgen sein? Ich mache mir meine Gedanken und mehr noch, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, was sein wird und ich weiß nicht, kann ich genug vorsorgen, wird das reichen? Wir wollen sagen, worauf wir uns verlassen können in diesem Gottesdienst. Es war einmal ein Gottesdienst im Grünen, so wie heute, allerdings vor vielen, vielen Jahren. Da standen oder saßen sie, Sitzplätze gab es noch nicht so arg viele. Und wenn man in die Gesichter geguckt hätte, man hätte bei vielen, vielen Sorgen lesen können. Das Essen hat gerade mal gereicht. Ein Stück Brot mit ein bisschen gedörrtem Fisch und ein bisschen Wein, ein mageres Essen. Und guckt man in den Essensbeutel, den man mitgebracht hat, stellt man fest, ist nichts mehr da. Vorräte gab es keine. Morgen schauen wir mal. Und die Abende, die wurden auch wieder kühler. Es war schon September, bald wird es wieder richtig kalt werden in der Nacht. Heizung hatte man damals noch nicht, vor 2000 Jahren. Damals war dieser Gottesdienst im Grün. Aber man hatte, wenn man Glück hatte, einen dicken Mantel. Wenn man nicht Glück hatte, konnte man rechtzeitig einkriegen. Sie hatten nur dünne Obergewänder mit vielen Löchern drin, zerschlissen. Und da gehen sie mit ihren Sorgen zu dem, der die Predigt hält bei diesem Gottesdienst im Grün. Sein Name, Jesus von Nazareth. Wir sagen Jesus Christus. Und sie sagen ihm, Meister, du hast uns gerufen und jetzt sind wir hier bei dir, nicht nur bei diesem Gottesdienst, sondern wir folgen dir nach. Wir sind eigentlich auf Schritt und Tritt bei dir. Wir sind dir gefolgt. Wir haben alles verlassen, auf das wir uns verlassen haben bisher in unserem Leben. Unsere Fischerboote sind Fischer. Darauf können wir uns verlassen. Wir haben es verlassen, weil wir jetzt bei dir sind. Worauf können wir uns jetzt verlassen? Jesus kommt ein bisschen näher. Und die Zuhörer machen Ohren, ob er sie wieder zurückschicken wird zu ihren Fischerbooten. Aber Jesus redet seine Jünger ganz freundlich an. Der Text übrigens von seiner Predigt ist abgedruckt auf den Gottesdienstblättern, ganz am Anfang. Der Text steht im Matthäusevangelium im Neuen Testament, die Verse 24 bis 33. Und ich habe mal, ich will mal anfangen bei 25, weil das in diesem Fall ganz sinnvoll ist. Jesus sagt: Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken, und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Also, Sorgen verbieten, don't worry, be happy, das ist ja so auch eine Anweisung, mach das. Einfach nur verbieten, das kann man ja nicht. Er möchte sie, die bei diesem grünen Gottesdienst sind, heraushelfen aus ihren bangen Sorgen und möchte ihnen etwas geben, auf das sie sich verlassen können. Und da zeigt er ihnen das, was eben gerade so da ist. Was ist da bei einem Gottesdienst im Grünen? Natürlich Blumen auf der Wiese und Vögel in den Bäumen. Haben wir heute hier auch. Und da zeigt er drauf. Und er sagt, seht euch mal die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnt ihr euch dann vergessen? Wie könnt ihr euch dann vergessen? So muss ich es vorlesen. Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Wir haben es unendlich viel besser, die wir hier beieinander sitzen. Unendlich viel besser als die Gottesdienstbesucher damals vor 2000 Jahren. Keine Frage. Trotz Finanzkrise und dem Dämpfer, den unser Vertrauen in scheinbar todsicheren Anlagen, die aber nicht so ganz durchsichtig sind, gekriegt hat, haben wir es viel, viel besser. Wir werden es warm haben in diesem Winter. Viel ist sicher. Wir haben auch eine Krankenversicherung, wir haben Rentenversicherung, wir haben Lebensversicherung und wir haben einen unter uns, der kann euch noch über viel mehr Versicherungen hier erzählen, ist der Werner Kühnel, der arbeitet für eine Versicherung. Also wir haben einen vollen Kühlschrank, wir haben ein Girokonto und wir haben ein regelmäßiges Einkommen. Selbst wenn alle Stricke reißen sollten, wenn alles daneben gehen sollte in unserem Leben, gibt es Hartz IV mit Regelsätzen. Und es ist viel besser als bei den Jüngern damals. Ein unermesslicher Fortschritt. Die würden Augen machen, wenn sie hier das alles so erleben würden, was es so gibt in unserem Land. Aber eins hat sich nicht geändert. Nämlich die Suche, die bange Suche, die angstbesetzte Suche nach dem, worauf man sich verlassen kann für die Zukunft. Das ist immer noch uns im Fleisch und Blut. Die Suche nach Wegen aus der Krise. Das nennt man Sorge. Angstbesetztes Vorsorgen für morgen. Angstbesetztes Vorsorgen für morgen. Wer weiß das schon, wie viele Sorgen hier heute früh auf diesen Berg heraufgeschleppt worden sind und wie viele Sorgen hier versammelt sind unter diesem Dach in der Försterbraunhütte. Der Philosoph Heidegger hat einmal gesagt, Sorge ist die bange Frage, wie es werden soll. Und Beispiele dafür gibt es in Hülle und Fülle. Wieder die Sorge um den Arbeitsplatz, begründet nach Kurzarbeit. Sorge um die Zukunft der Kinder, Sorge um die Existenz im Alter. Was kommt nach der Wahl jetzt in diesem Monat auf uns zu? Gibt es jemand, der sich dem entziehen kann? Ich habe also gedacht, die alten Germanen, das waren noch Kerle. Die haben keine Angst gehabt. Aus dem Asterix-Heft weiß ich, dass die Normannen ausgezogen sind, das Fürchten zu lernen. Das ist das Thema eines Asterix-Hefts, aber ohne Erfolg. Ohne Erfolg, sie haben es nicht gelernt. Es konnte ihnen keiner beibringen, was Fürchten heißt. Aber die Wirklichkeit sah anders aus. Die Germanen hatten ein Leben, ein Weltbild, das sah so aus. In der Mitte ist der Erdkreis mit all dem, was da so vorgeht, wo die Menschen miteinander streiten oder sich vertragen, wo sie arbeiten und ruhen. Und um diesen Erdkreis herum hat sich eine riesenhafte Schlange gelegt, eine Art Würgeschlange, die Midgard-Schlange. Und die tut nichts anderes, als diesen Erdkreis mit aller Kraft zu zerdrücken und versucht, diese Welt zu zerquetschen. Das ist das Weltbild der Germanen gewesen, von dem wir immer denken, die haben vor gar nichts Angst gehabt. Sie haben von ihrer Lebensbeobachtung her geschlossen auf ihr Weltbild. Wir können uns dem nicht entziehen. Jesu Antwort: Genug mit der Beschreibung. Wir suchen etwas, auf das wir uns verlassen können. Ein Ausweg aus der Sorge, eine Befreiung von dieser Midgard-Schlange und hoffentlich hat Jesus etwas zu tun, damit zu tun. Hoffentlich ist er nicht nur jemand für so Feierstunden. Und tatsächlich, Jesus macht ein Angebot. Er macht seinen Jüngern ein Angebot der Freiheit und er macht heute uns auch ein Angebot der Freiheit. Die Sorgen können hier oben bleiben, müssen nicht mit zurück ins Tal herabgebracht werden. Du kannst aufhören, dich mit deiner Suche nach was Verlässlichem kaputt zu machen, denn es ist da. Stell dir vor, dein banges Fragen könnte einfach so aufhören. Du könntest ihnen gute Nacht sagen, wenn du heute dich unter die Decke kriegst und einschläfst. Gute Nacht, ihr lieben Sorgen. Warum? Weil es einen lebendigen Gott gibt. Das ist ganz kurz gefasst die Antwort. Weil es einen lebendigen Gott gibt. Weil er lebt. Weil er real ist. Diese Welt steht für Gott ein Wert da. Alles. Auch die Vögel in den Bäumen und auch die Blumen auf der Wiese. Alles stellt für Gott einen Wert dar. Und er kümmert sich darum. Jeden Ding auf der Welt setzt Gott einen Anfang und ein Ende. Er kümmert sich um die Vögel am Himmel und um die Lilien auf der Wiese. Und er macht es so gut, dass er sie erschaffen konnte, ohne sie mit der Fähigkeit zu geben, sich Sorgen zu machen, also irgendwie vorzusorgen für morgen. Vögel machen das nicht. Wenn, dann vielleicht triebbedingt, aber sie haben keine Angst. Mir nicht bekannt und Vögel schon, Blumen schon gleich gar nicht. Sie sorgen nicht. Sie brauchen nicht zu sorgen. Gott kümmert sich auch so um sie, vom ersten bis zum letzten Tag ihrer Existenz. Und das Argument Jesu hier in dieser Geschichte ist, wenn Gott sich schon um diese völlig unbedeutenden Vögel kümmert, kein Mensch kennt irgend so einen Vogel hier oben im Wald oder irgendeine Blume, nehmen wir kaum wahr. Wir nehmen wahr, es ist eine Blumenwiese vielleicht, aber wir nehmen die einzelne Blume nicht wahr. Keiner von uns. Kaum einer. Wenn Gott sich um diese relativ unbedeutenden Geschöpfe kümmert, wie ist es dann mit uns, die wir so viel mehr, so viel wertvoller sind in seinen Augen als Menschen, als Krone der Schöpfung? Wenn Gott sich schon um die kümmert, dann erst recht um euch, vom ersten bis zum letzten Tag eurer irdischen Existenz. Ihr seid hier auf der Erde in Gottes Hand und das sollt ihr wissen. Ihr sollt Gott kennen. He's got the whole world in his hands, so singen Kinder. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Mit anderen Worten, auf ihn kannst du dich verlassen. Und es ist ganz steil und es regt zum Widerspruch an, was Jesus hier sagt. wer sich Sorgen macht, der kennt Gott nicht. Das machen nur die ja, in der Luther-Übersetzung steht die Heiden, und die Übersetzung, die ich heute vorgelesen habe, da steht, wer sich Sorgen macht, das sind alles Leute, die Gott nicht kennen. Hat mir immer gedacht, ja, das sind die Afrikaner vielleicht im Busch, die kennen Gott nicht, das sind ja die Heiden. Aber wenn man das mal so definiert, ja, ein Heide ist einer, der Gott nicht kennt und einer, der sich Angst besetzt, Gedanken um die Zukunft macht, dann muss ich mich selber fragen, kenne ich eigentlich Gott? Ihr denkt, ich kenne Gott. Kenne ich ihn immer? Ich muss sagen, ich kenne ihn auch nicht immer. Aber ich habe Situationen erlebt, die gefährlich waren, wo ich gespürt habe, dass Gott mir die Angst genommen hat. Und ich weiß und kann mir das zu jedem Zeitpunkt sagen, mein Leben, mein irdisches Leben ist vom ersten bis zum letzten Tag in der Hand dieses Gottes. Und ich darf mich einladen lassen zu der Geborgenheit, die er mir geben will. Missverständnis Nummer 1. Jesus meint nicht, das, worum du dich sorgst, ist gar nicht so wichtig. Essen und Trinken ist wichtig. Was an Wärme haben, ist wichtig. Ist tatsächlich wichtig. Wir brauchen das. Wir können das nicht ausklammern. Es ist gut, dass wir eine Rentenversicherung haben. Ist okay. Im Gegenteil sagt Jesus, deine Sorge um Essen, Trinken, Kleidung ist so wichtig, dass Gott sich selber darum kümmern will. Er macht es zur Chefsache. Also Essen und Trinken ist wichtig. Missverständnis Nummer 2. Jesus verspricht uns nicht das Schlaraffenland. Er selber hatte sein Nest, kein Nest wie die Vögel und kein Bau wie die Füchse. Er sagt das an einer Stelle. Er selber ging sogar den Weg ans Kreuz. Aber er verspricht uns, dass uns Gott in guten wie in schlechten Tagen als Vater begegnet. Und dieser Satz, der hat mich sehr beschäftigt. Den habe ich irgendwo gelesen, der hat mich jetzt beschäftigt, dass Gott mir begegnen will. Ob ich gute Tage erlebe oder ob ich schlechte Tage erlebe. Ob ich Tage im Überfluss erlebe oder Tage, wo ich sage, könnte mir vorstellen, ich bräuchte eigentlich noch mehr von diesem oder jenem. Gott begegnet mir im Überfluss und er begegnet mir auch, wenn es schmal wird. Einladung zur Befreiung. Weg mit den Sorgen. Das könnte ja so ein Titel von einem Buch sein. Ich meine, es gibt auch jede Menge Bücher, die das thematisiert. Offenbar ist es ein Thema, das viele interessiert. Aber da fehlt ja noch was. Jesus verkündet ja kein Wellness-Evangelium. Wellness ist gut, aber es ist nicht alles. Es geht nicht um Wellness, um ein sorgenfreies Leben als dem Ziel aller Dinge. Und das macht Jesus hier ganz, ganz klar. Es gibt viel zu viele Christen, die sich damit zufrieden geben, dass der liebe Vater im Himmel sie versorgt und damit ist gut. Aber das Leben ist größer als Essen und Trinken. Und Kleidung, wie Jesus sagt, Leben ist mehr. Jesus hat mehr mit uns vor. Dadurch, dass Gott uns unsere Sorgen abnehmen will, werden ja Kräfte frei. Vorher waren wir beschäftigt damit, unsere Zukunft irgendwie sicherzustellen. Von diesem Krampf werden wir erlöst, da werden Kräfte frei. Was machen wir mit dieser Kraft? Wir können endlich das tun, wozu uns Gott geschaffen hat. Er hat uns nicht zum Sorgen um Essen und Trinken geschaffen. Dafür sind wir nicht da auf der Welt. Wir sind aber auch nicht einfach so da auf der Welt, um einfach nur so zu existieren und einfach nur da zu sein. Jesus sagt, sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Anders gesagt, euer Leben ist viel zu kurz und viel zu schade, dass wir es mit Sorgen um Essen und Trinken verplempern. Der allmächtige Gott will zuständig sein für unsere Sorgen. Wir dürfen für die Zukunft vorsorgen, aber wir brauchen es nicht mehr mit Angst zu tun. Und die Angst ist ja das, was am meisten Kraft kostet. Wir sollen frei sein für seine neue Welt oder sein Reich, wie es in anderen Bibelübersetzungen heißt. Was bedeutet es nun aber, nach Gottes Reich zu trachten und nach seiner Gerechtigkeit? Das bedeutet, das Vaterunser neu ernst zu nehmen. Was beten wir da eigentlich? Dein Reich komme, deine neue Welt, die komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Es bedeutet, danach zu trachten, dass sich diese Bitte erfüllt und die Herrschaft Gottes sich ausbreitet. Sich dafür einzusetzen, mit ganzem Herzen bei der Sache zu sein. Mal wegzugucken von sich selber und von der eigenen Zukunft und wahrzunehmen, es gibt da noch eine Welt um mich herum. Und da will Gott auch eine Rolle spielen. Verstehen wir, wie tief sich Gott zu uns runterbückt und wie hoch er uns achtet, dass wir uns darum sorgen sollen. Und dieses wirklich ganz, ganz hohe Gut, das viel, viel wichtiger ist als irgendwelche Aktivitäten an der Londoner Börse. Das Reich Gottes ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Jetzt viele denken, wenn sie jetzt hören, Reich Gottes, ah klar, jetzt fängt er von der Kirche an zu reden oder von der Gemeinde oder sowas. Das muss gar nicht sein. Das Reich Gottes ist nicht an so etwas gebunden. Ja, auch in der Gemeinde kann das Reich Gottes zu finden sein. Hoffentlich ist Gottes Reich in der Gemeinde zu finden. Dann, wenn sich dort Menschen versammeln, die sagen und die das auch so leben, dass Jesus Christus ihr Herr ist, dann ist da Gottes Reich, dann ist da seine neue Welt. Dann kann Gottes Gegenwart in einem Gottesdienst wie heute zum Beispiel heilsame Spuren hinterlassen, dass etwa jemand sagt, oh gut, meine Sorge, die kann ich bei diesem Gott lassen. Hier ist Gottes neue Welt, ich habe es erfahren. Das Reich Gottes kann aber auch in deinem Büro sein oder in deiner Schule oder an der Uni oder im Geschäft oder im Kindergarten oder in der Praxis oder im Auto. Wenn du dort als einer lebst und arbeitest, der Jesus kennt, der ihm vertraut, der sich nach seinen Maßstäben richtet, auf den Verlass ist in seinem Handeln, der seine Zunge zu beherrschen weiß, der segnet und nicht lästert. Das Reich Gottes kann auch zu Hause sein. Gottes Haus. Wenn wir von Gottes Haus reden, denken wir auch erst an Kirche oder Gemeindezentrum oder etwas dergleichen. Aber Gottes Haus ist kein Gebäude. Es ist da, wo seine Gemeinde ist, also wir. Wenn wir schon Gebäude vor Augen haben, dann soll dein und mein Zuhause das Haus Gottes sein. Genauso, weil Gott da zu Hause ist. Der Gott, der Vogel und Blume erschaffen hat und der sich um alle Dinge kümmert und auch um dich und mich. Die Fragen nach Gottes Willen und die Ehrfurcht vor ihm, das Lesen in der Bibel, soll bei uns zu Hause genauso eine Rolle spielen wie in der Gemeinde. Warum denn weniger? Unsere Ehepartner sollen spüren, dass wir Jesus vertrauen und dass wir ihm gehorsam sein wollen. Da ist Gottes neue Welt. Unsere Kinder sollen erkennen, dass unser Verhalten in der Gemeinde und unser Verhalten zu Hause stimmig sind, zusammenpassen. Und sie sollen von unserer Frömmigkeit angesteckt werden, statt abgeschreckt. Unsere Nachbarn sollen merken, dass der Glaube an Jesus Christus nicht nur unseren Terminkalender bestimmt, wenn wir mit einer Tasche aus dem Haus eilen und mal wieder irgendeine Sitzung angesagt ist oder eine Stunde, ein Gruppentreffen, sondern dass er auch unser ganzes Leben bestimmt. Unsere Art, ihnen zu begegnen als Nachbarn und wie wir uns auch in Konflikten mit ihnen verhalten. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist keine Aufforderung zum Faulsein. Gottes Wille ist, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten arbeiten, nur eben ohne vor lauter Sorgen im Materiellen zu vergehen. Es ist eine Verheißung. Mit allem versorgen heißt nicht mit allem, was uns so gerade in den Sinn kommt und was wir zu brauchen meinen, weil es der letzte Hit ist. Es heißt nicht unbedingt Reichtum, es heißt manchmal auch Entbehrung. Aber egal was passiert, in jeder Situation dürfen wir Gott als Vater begegnen. Und das ist der Unterschied. Bei ihm sind wir geborgen. Bei ihm dürfen die Verzagten zur Ruhe kommen. Auf ihn kannst du dich verlassen. Ich möchte mit euch allen beten. Herr, du kennst meine Sorgen. Du weißt, wie sehr ich mir den Kopf zerbreche über alles Mögliche, auch über Dinge, die ich selbst nicht in der Hand habe. Manches Problem löst sich mit der Zeit von selbst. Das meiste im Leben kommt anders, als ich es mir vorgestellt habe. Die vielen Sorgen machen mir das Leben nur schwer. Nicht um eine einzige Sekunde können sie die Zeit meines Lebens verlängern. Herr, befreie mich von meinen quälenden Sorgen. Hilf mir, gelassener zu werden, mich darauf zu verlassen, dass du für mich sorgst, jeden Tag neu. Und hilf mir, nach deinem Reich zu trachten, deine neue Welt zu schätzen und zu lieben und mich über deine Gegenwart in meinem Leben zu freuen. Amen.